man sich mal ehrlich fragt, dann machen die meisten Menschen doch immer dieselben 2 bis 3 Touren. Und der Grund dafür ist, dass man dort weiß, was einen erwartet und weiß, das ist eine 3-Stunden-Tour, auf der kommt auf der Hälfte die Hütte und man hat das Gipfelerlebnis. Und dann aber zu sagen, man will weitere solche Erlebnisse in der Nähe zu haben, dazu muss man Touren planen können. Und das auf einer Kompasskarte oder auf einer topografischen Karte rauszufinden, wo es schön ist, das können die wenigsten Menschen.
Willkommen bei Desirelines, unserem Podcast für Reisen und Geschichten. Mein Name ist Norman Bielig und ich bin einer von 2 GastgeberInnen dieses Podcasts. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Mountainbike-Trails, Wanderpfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren, Gedanken teilen und Regionen vorstellen, an denen unser Herz hängt. Wir möchten erfahren, was Einheimische mit ihren Regionen verbindet und unseren eigenen Sehnsüchten auf den Grund gehen. Dabei tun wir das, was wir am besten können, nämlich Geschichten erzählen. Dieses Gefühl, abends nach einem Tag im Wald oder in den Bergen gemeinsam beim Bier am Lagerfeuer zu sitzen und sich auszutauschen. Ganz unprätentiös, einfach aus dem Wunsch heraus, Geschichten zu teilen und andere daran teilhaben zu lassen. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer. Markus hat 2010 mit seinem Bruder und einem weiteren Partner die Navigations-App Komoot gegründet. Nach 7 Jahren in Berlin ist er seit 2017 wieder zurück in Oberbayern und mit ihm arbeitet nun das gesamte Team remote. Am Desirelines Lagerfeuer haben wir uns darüber unterhalten, was die Komoot-Daten uns über unsere Sehnsüchte verraten, was wir auf Tour erleben wollen und wie das Gleichgewicht zwischen Abenteuer und Sicherheit austariert werden kann. Wir haben darüber gesprochen, warum verschiedene Perspektiven immer wertvoll sind und warum die wirklichen Highlights für den Nutzer meist nicht in den Alpen, sondern eher vor den Toren Berlins liegen. Selber nutze ich Komoot schon seit einigen Jahren und verwende insbesondere die Highlights bei der Erstanalyse von Regionen, egal ob es dabei um Film- und Fotoproduktionen oder Tourismusberatungen geht. Herzlich willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Markus Hallermann. Ja, schön, dass du da bist. Der Podcast baut bei uns immer so ein bisschen das Bild auf von einem Lagerfeuer. Nun können wir uns aktuell nicht an einem realen Lagerfeuer treffen, sondern eher an einem digitalen, an einem imaginären Lagerfeuer. Aber stell dir mal vor, wir sitzen gemeinsam an diesem Lagerfeuer, wir kennen unsere Namen und ich frage dich, wer du bist und was du machst.
Ich bin der Markus und ich bin Geschäftsführer von Komoot. Komoot ist eine App und Plattform für Outdoor-Sportler. Ja, und mein Job ist es, die den ganzen Tag voranzutreiben.
Okay, das ist echt tatsächlich spannend. Das ist die bisher straighteste Antwort, die da kam, was mutmaßlich damit zusammenhängt, dass der Rest bisher Journalisten waren und das irgendwie ein großes Rumwabern so ein bisschen eher um das war, was man tatsächlich macht. Aber klar, du hast ein sehr klar umrissenes Unternehmen, was du da führst.
Ja, doch. Und auch, ich denke, es ist so klar, weil wir das Unternehmen auch mit einer sehr klaren Mission gestartet haben und es deswegen vielleicht auch relativ einfach ist zu sagen, was man den ganzen Tag macht.
Okay, und was ist diese Mission, mit der ihr gestartet seid?
Unser Ziel ist es, es so einfach wie nur irgendwie möglich zu machen, für jeden da rauszugehen, schöne Erlebnisse zu haben in der Natur, bei Bewegung, und dabei ist es eigentlich egal, ob er Fahrrad fährt, Mountainbiket, wandert, joggt, ein Gravel-E-Bike hat. Hauptsache raus in der Natur und schöne Erlebnisse haben.
Okay. Aber wenn du sagst, ihr möchtet es möglichst einfach machen, was war das dann, wo ihr gesagt habt, okay, das macht es den Leuten schwerer oder das macht es komplizierter, tatsächlich rauszugehen und anzufangen?
Eigentlich egal, ob man jetzt, also wenn man komplett mit irgendeinem Sport oder einer Aktivität anfängt, ist es gar nicht so leicht zu wissen, wo man denn überhaupt hingehen kann, wo es schön ist. Aber auch wenn man sehr regelmäßig wandert oder Fahrrad fährt, dann passiert das ja doch meistens zu Hause oder in der näheren Umgebung. Und wenn man sich mal ehrlich fragt, dann machen die meisten Menschen doch immer dieselben 2 bis 3 Touren. Und der Grund dafür ist, dass man dort weiß, was einen erwartet und weiß, das ist eine 3-Stunden-Tour, auf der kommt auf der Hälfte die Hütte und man hat das Gipfelerlebnis. Und dann aber zu sagen, man will weitere solche Erlebnisse in der Nähe zu haben, dazu muss man Touren planen können. Und das auf einer Kompasskarte oder auf einer topografischen Karte rauszufinden, wo es schön ist, das können die wenigsten Menschen. Und unser Ziel ist es, dass man mit dem Handy oder am Rechner sagt, ich will raus, 3 Stunden wandern in der Nähe, zeigt mir schöne Möglichkeiten. Und das ist unser Zugpferd und wie wir die Leute ja jedes Wochenende inspirieren, was sie denn besonders in der Nähe noch erleben können, neben den 2 bis 5 Sachen, die sie schon kennen.
Okay, und wie schafft ihr das, dass ihr da zumindest eine wahrscheinlich relativ hohe Treffsicherheit habt?
Primär darüber, dass unser Ansatz, und da unterscheiden wir uns von allen anderen da draußen, dass unser Ansatz ist, dass das Wissen, wo es denn schön ist, da draußen ist. Also es wird mein Nachbar oder einer meiner vielen Nachbarn wird bestimmt noch einen Gipfel oder eine andere Hütte in der Nähe kennen oder eine schöne Wanderung kennen. Aber es gar nicht so leicht ist, dieses Wissen auf der einen Seite zu erfassen und auf der anderen Seite in der App dann so einfach darzustellen oder zu aggregieren, dass es dann auch wieder für mich passend ist. Und da machen wir aus einem reinen Plattformgedanken vieles komplett anders als alle anderen da draußen.
Okay, das heißt, ihr nehmt im Grunde, wenn ich sage, okay, in meinem Dorf leben 10 Leute und die 10 Leute machen ihre 2 bis 5 Touren und die Touren sind zumindest, sagen wir mal, jeweils eine Tour ist unterschiedlich, dann würden mir idealerweise, wenn die passt, die Touren von den anderen ausgespielt werden, weil die ja tendenziell auch schön sind.
Jein, die Touren der anderen auszuspielen, funktioniert oft nicht so gut. Also es gibt
Okay.
Tourentauschplattformen, wo du die Touren direkt des anderen anzeigst. Da hast du dann entweder da hast du mehrere Probleme, sagen so. Entweder die Plattform ist nahezu leer, weil noch deine Nachbarn noch nicht wandern, das ist die eine Problematik. Oder, und das ist das, was dann sehr schnell in den Ballungszentren und rund um Ballungszentren passiert, du hast viele, viele Millionen Touren da drinnen, weil die Leute jedes Wochenende rausgehen und ihre Touren machen und du sie aber nicht übereinander bringst. Also du kannst sie nicht matchen, weil der eine ist aus dem einen Bezirk losgefahren und der andere aus dem anderen Bezirk und deswegen sind es halt nicht die gleichen Touren.
Okay.
Und dann hast du viele Millionen Touren, die aber umgekehrt nicht schön beschrieben sind drinnen. Oder du hast einen Editorial-Ansatz, den man aus der analogen Welt noch kennt und den man teilweise nach digital übertragen hat, dass man sagt, ein Autor, ein Editor sucht die 10, 20, 50 schönsten Touren raus, die 50 schönsten Wanderungen von Mallorca. Und dieses Prinzip funktioniert sehr, sehr gut in Urlaubsregionen oder primär in Regionen, wo es ein touristisches Interesse gibt. Es gibt keinen Fahrradführer, der die 30 besten Mountainbike-Strecken westlich von Berlin ausspuckt. Und was wir machen, ist das, aber in Anführungszeichen, dort sind ein paar Millionen Mountainbike-Touren von Usern hochgeladen. Und was eben die technische Herausforderung und die Produktherausforderung ist, wie macht man aus den paar Millionen die 30 besten Vorschläge?
Okay, und wie habt ihr das dann geschafft?
Wir haben uns auf der einen Seite angeguckt, worüber sprechen Menschen tatsächlich, wenn sie auf einer Tour waren. Und die wenigsten Menschen sagen, heute habe ich eine 3 Stunden Mountainbike-Tour gemacht, sondern sie sagen, ja, ich bin diesen oder jenen Trail gefahren, ich bin auf dieser oder jenen Hütte gewesen, ich bin auf diesen Gipfel gewandert. Das heißt, die Tour selber als Ganzes ist gar nicht so sehr das Relevante, sondern die Haupterlebnisse auf der Tour oder die Highlights, wie wir sie nennen, dieser Tour. Und was wir machen, ist, die Leute, die von den paar Millionen Mountainbike-Touren rund um Berlin, fragen wir den Mountainbiker oder den Fahrradfahrer oder Wanderer jeweils, was war denn der schönste Teil deiner Tour, den du anderen vorschlägst? Und dadurch können wir dann all die anderen Touren, die da vorbeigegangen sind, an demselben Teil fragen, fandest du das auch schön oder nicht? Was ist dein Tipp zu diesem Highlight oder nicht? Und so den Content kontinuierlich erweitern und dann sagen, okay, Leute, die auf diesem Gipfel waren, waren auch auf jener Hütte und sind durchschnittlich mitten im Dorf losgelaufen und können so aus den unterschiedlichen Teilen wieder ganze Touren generieren. Und das ist das, was wir komplett anders machen gegenüber den sonstigen Plattformen da draußen.
Okay, das heißt, bei euch geht's schon auch um die Tour, aber wesentlich stärker um das, was man auf dieser Tour erlebt und erleben möchte, oder?
Genau, also es ist ja, wenn man, was möchte man erleben, das ist dann sehr unterschiedlich oder kommt auch auf die Sportart an. Einen Höhenweg gehen mit besonders schöner Aussicht, dass ich davor auch eine halbe Stunde oder eine Stunde hochlaufen muss und auch wieder runterlaufe, ist nicht so interessant als der Höhenwegabschnitt oder die Hütte mit der guten Aussicht, auf der man sitzt. Also so die Kernerlebnisse, von denen man dann auch die Geschichte erzählt.
Okay, und von den, wenn du jetzt dann wirklich mal, ihr habt ja dann einen relativ großen Datensatz, was sind dann so die Highlights, die User eigentlich in allen Regionen immer wieder finden, und in ihre Touren einbauen möchten?
Also, wir haben inzwischen 10 Millionen User, sodass man von den besten Highlights immer sehr schwer sprechen kann, weil es auch ein Querschnitt durch die Gesamtbevölkerung ist. Und das ja auch die Stärke von so einem Produkt ausmacht, dass man dann personalisiert das Beste ausspielen kann. Was man aber grundsätzlich sagen kann, ist, dass wir sehen, dass die meisten Leute eben dort unterwegs sind und dann dort ihre Highlights haben, wo man sie erstmal gar nicht vermutet, weil sie eben über das, was man sonst als Magazin oder als editorial getriebenes Medium gar nicht so entdeckt, dass es irgendein Trail oder irgendeine schöne Stelle am See rund um Berlin sind dann die wichtigsten Highlights. Das ist global gesehen in Deutschland wahrscheinlich nicht das Schönste, aber es ist für die Leute, die in Berlin leben, dann oder die im Südosten von Berlin leben, dann die schönste Stelle, die man eben leicht von zu Hause erreicht. Und das ist so ein Learning, das wir ganz, ganz stark sehen, dass die vielleicht vermutlich gar nicht so schönen Highlights oder nicht keine global besonderen Dinge für die meisten Menschen dann doch die für die wöchentliche Wanderung oder Tour die interessantesten Stellen sind. Weil eben die meisten Leute leider nicht das Glück haben, dass sie in den Alpen oder in einem touristischen Gebiet wohnen.
Okay, das heißt aber auch, dass die meisten eurer User tatsächlich so in diesem 2 bis 3 Stunden Umkreis um ihren Wohnort unterwegs sind.
Ja, weil also die meisten Outdoor-Sportler, oder was heißt die meisten? Viele Outdoor-Sportler machen das doch entweder, wenn es schönes Wetter wird oder jedes Wochenende oder mehrmals im Monat. Und dann in Anführungszeichen fährt man natürlich nicht immer nach Österreich oder in die große Urlaubsregion, sondern jeder macht seinen Sport oder seine Outdoor-Aktivität dort, wo er lebt und am allermeisten dort, wo er lebt. Und ich glaube, das vergisst man sehr oft, wenn man aus einer touristischen oder aus einer Sportrichtung kommt.
Das glaube ich auch. Also ich überlege gerade, du bist ja auch ursprünglich aus Oberbayern. Ich sitze jetzt auch im Süden von Bayern, an der österreichischen Grenze. Und klar, also ich glaube schon, ist es wahrscheinlich schon auch so ein bisschen der Blick des Südens von Deutschland darauf, dass, naja, man hat ja die Berge vor der Haustür, und das sind logischerweise die Highlights und hier funktioniert Outdoor-Sport, und dabei vergisst man wahrscheinlich schon mal ganz leicht, dass das anderswo ziemlich gut auch geht, und Leute das ja sehr, sehr intensiv auch dann tatsächlich ausüben.
Genau, und halt sich leider, oder was heißt leider, es gibt andere Gründe, warum sie dort wohnen, wo sie wohnen, aber rundherum sind dann nicht die Alpen oder die Alpen in halbe Stunde Fahrt entfernt, sodass dann halt in Anführungszeichen der Berg, den wir dann wahrscheinlich gar nicht als Berg bezeichnen würden, das ist, wo man am Wochenende wandern geht oder Mountainbiken geht oder Rennradfahren geht und das aber auch sehr, sehr schön ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß noch, als ich noch beim Magazin gearbeitet habe, haben wir relativ am Anfang eine ziemlich große Deutschlandtour mal gemacht und sind so die Mittelgebirge und auch ins Ruhrgebiet abgefahren und haben uns halt mit Locals getroffen und Touren zeigen lassen. Und das war eigentlich immer extrem gut. Also das hat uns auch nochmals gezeigt damals, dass es im Grunde egal ist, wo man in Deutschland unterwegs ist, du findest immer deine Highlights und deine wirklich, wirklich guten Touren, eben mal mit einem See mit wirklich guten Trailstücken. Ja, und meistens halt dann schon einer ganz spezifischen Kulturlandschaft, die es halt bei uns auch nicht gibt oder die bei uns halt anders ist.
Ja, und ich glaube da, also eigentlich glaube ich in ganz Europa, aber in Deutschland besonders, haben wir schon das Glück, dass man eigentlich immer überall hingehen kann und die Natur auch nutzen kann und sie auch fast überall ziemlich schön ist, auch wenn sie jetzt in Anführungszeichen in der Mountainbike oder in der Outdoor wahrscheinlich keins der meist genutzten und damit vielleicht beliebtesten Highlights in einem Ranking oben vorkommt, weil da halt die Top 10, die auf einer Aspirational-Seite ganz oben sind, die wenigsten Leute wohnen an der Zugspitze. Ob es jetzt da schön ist oder nicht und ob das auf Platz 1 ist, weiß ich nicht. Aber es wird auf jeden Fall nicht das meistgenutzte Highlight sein, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendeins im Ruhrgebiet, weil dort halt viel mehr Menschen viel öfter rangehen.
Okay. Wie sind das dann, weil du sagst, ihr habt als Ziel ja euch gesetzt, möglichst oder diesen Zugang zum Outdoor-Natursport möglichst einfach zu machen. Weißt du, ob und wenn ja, so grob, wie viele Leute ihr dazu bewogen habt, tatsächlich wieder damit anzufangen oder das neu zu beginnen auch?
Nee, das kann ich nicht wirklich sagen, wie viel es mit uns wieder neu begonnen haben oder nicht. Was wir primär, ich kann es nur aus so einer Gefühl-Feedback-Sicht sagen, viele Leute schreiben uns, dass wir ihnen gezeigt haben, ihre eigene Heimat oder ihre eigene Region zu entdecken. Und das egal, ob es zum Teil Leute sind, die bisher dreimal gewandert sind und jetzt entdecken, was es direkt in der Nähe gibt, oder Leute, die sehr, sehr aktiv waren und trotzdem Stücke ihrer Heimat oder Trails oder Wege, oder es ist ganz oft auch für viele Leute spielt, weil du gesagt hast, Kulturlandschaft, aber auch Kulturgüter eine große Rolle, dass man irgendwelche Ruinen, Burgen, Denkmäler in der Nähe findet und die dann besucht, vorbeiwandert. Mountainbiken geht, wie auch immer. Da helfen wir auch Leuten, die schon viel zu Hause unterwegs waren, Neues zu entdecken.
Okay, das heißt, es geht den Wiesen, also weil das ist jetzt gerade für mich so ein bisschen die Frage, als ich jetzt mich auch davor nochmal eingearbeitet habe und mir alles angeschaut habe, für mich ist die Frage, geht es den Leuten dann eher um eine Sicherheit? Also dieses, sie wissen, dass die Tour gut funktioniert, sie wissen, dass die Tour einen ja, gewissen Erlebnisfaktor hat, oder geht es den Leuten eher darum, tatsächlich so ein bisschen abenteuerlich wieder was Neues zu entdecken?
Ich würde sagen, beides. Die meisten Menschen entdecken gerne Neues, begeben sich dabei aber nicht oder haben auch gar nicht die Möglichkeit, sich selbst in komplette Ungewissheit zu bewegen. Also, ich glaube, da liegt so der Sweet Spot von Komoot, dass ich sage, ja, ich suche mir dort Touren raus oder finde neue Sachen, bekomme aber auf der anderen Seite möglichst viele und möglichst detaillierte Infos zu der Tour, dass ich mir am Ende vom Tag schon sicher sein kann, dass die zu mir passt und ich in Anführungszeichen auch Spaß dabei habe und nicht im Unterholz ende und vielleicht das Abenteuer größer war, als ich unbedingt wollte.
Okay, also schon diese Mischung, ja. Ihr habt ja in den letzten Jahren auch eine ziemlich internationale Entwicklungsrichtung hingelegt. Gibt es da in den einzelnen Ländern Unterschiede, was die Touren, was die Highlights und auch die Communities anbelangt?
Das ist eine schwierige Frage. Ja und nein. Also natürlich hängt so, welche Highlight es gibt und wie die Landschaft aussieht, natürlich beeinflusst das, was es dann wirklich ist. Also Mittelgebirge, ja, gibt es in vielen Ländern, in manchen nicht. Alpen gibt es jetzt nur in ganz wenigen Ländern. Was man sieht, ist, dass der Dach- oder deutsche User am breiten sportaffinsten ist. Das sieht man noch sehr ähnlich in Holland, dass einfach ein extrem großer Teil der Bevölkerung Outdoor-Aktivitäten macht, aber gar nicht unbedingt als Sport, sondern weil am Wochenende Wandern im Sommer halt eine Beschäftigung ist, die in Anführungszeichen jeder macht, oder am Wochenende Radeln im Sommer eine Beschäftigung ist, die dann halt jeder macht. Und das ist sehr, was sehr Typisches für Deutschland, Österreich, Schweiz und Niederlande, während man, wenn man in die anderen Länder guckt, das weniger Gesamtbevölkerungsaktivität ist, in Anführungszeichen, als dann sehr schneller, ernster genommen wird, schrägstrich Richtung Sportrichtung geht und dafür aber umgekehrt ein kleinerer Teil der Bevölkerung das macht. Also wenn man sich anguckt, welcher riesige Anteil der Deutschen halbwegs regelmäßig wandern geht, das hat man in Spanien nicht. Das sind so die Unterschiede, die man sieht, sondern dann hat man die oberen Teile der Frequenz, die hat man in jedem Land, aber den wirklichen massiven, breiten Aktivitätsteil nicht.
Okay. Hast du da irgendwie eine Erklärung dafür, warum das gerade in diesem mitteleuropäischen Dachraum so ist?
Oh, auf der Wanderseite kann ich es nicht wirklich erklären. Vielleicht hängt ein Stück weit damit zusammen, wie leicht man das Land oder was die Access Restrictions dafür sind, wo man wirklich Land betreten darf oder nicht, oder wie gut die Regeln dann auch durchgesetzt werden. Eigentlich darf man das in jedem Land Europas, aber die Frage ist, wie wird es dann auch immer gelebt oder nicht. Und auf der Fahrradseite, denke ich, hängt es viel mit der Infrastruktur zusammen und wie viel man Radwege gebaut hat oder baut, damit die Leute auch sicher irgendwo ihr Naturerlebnis haben können. Das macht schon, denke ich, einen großen Unterschied, wie schnell ich dann doch auf der Hauptstraße radeln muss, was dann dem Durchschnittsbürger keinen Spaß mehr macht, oder er sich auch einfach unsicher fühlt, oder ob ich doch sehr viel Radweg habe, und das trägt sicher dazu bei, dass so eine breite Sportaktivität tatsächlich auch verankert ist, und ich nicht Angst haben muss. Ich entweder es gewohnt bin, damit umzugehen, oder ich halt Angst habe.
Okay, das ist tatsächlich spannend, weil also einerseits sehe ich genau das gerade hier bei uns in der Region, jetzt zu Corona-Zeiten, wo einfach bei uns auf der Hauptstraße wesentlich weniger Autos unterwegs sind plötzlich wieder viel mehr Fahrradfahrer unterwegs, weil sie sich sicherer fühlen, weil das wirklich auch eine Straße ist, sehr kurvig, die ansonsten sehr schlecht funktioniert mit dem Rad. Und ich habe mich vor einer Woche mit Gunnar Fehlau vom Pressedienst Fahrrad lang unterhalten, und der sagt auch, aus seiner Sicht muss eine Radindustrie oder auch eine Sportindustrie in Deutschland darüber nachdenken, dass sie nicht über technische Innovationen mehr verkaufen wird, weil da ist der Großteil irgendwie so halbwegs ausentwickelt, sondern es wird um sicheren Raum gehen. Also sicherer und verfügbarer Raum wird das sein, was den Unterschied macht. Also ob ich eine Radinfrastruktur habe, ob ich eine Mountainbike-Infrastruktur habe, das wird den Unterschied machen, wie viele Leute in der Breite quasi reinkommen. Und es ist spannend, dass der Gedanke bei dir auch da ist, eben von der User-Seite auch interessant.
Nee, das glaube ich sofort, und das sieht man ja auch. Also wenn ich mit Komoots Planen anfange, wie leicht kann ich dort eine Tour planen, die halt Großteil Fahrradtour oder Fahrradweg ist und nicht ein Großteil Hauptstraße ist. Und das hängt dann schon sehr schnell, macht das einen großen Unterschied. Und natürlich, wenn ich jetzt nicht Rennradfahrer bin, der es gewohnt ist, dass einen halben Meter entfernt ein Auto vorbeifährt und das halt gewohnt ist, dann findet man das einfach nicht lustig, und dann gehe ich auch nicht als Familie mit Kindern auf irgendeinem Weg fahren, auf irgendeiner Straße fahren. Das mache ich einfach nicht. Okay. Und da hängt dann schon viel ab, und das kann man dann schon sehr schnell weitertreiben. Und ich glaube, da hilft diese riesige Forstweg-Infrastruktur dann schon auch, dass ich eigentlich in Anführungszeichen hier im Wald überall rumradeln kann. Da braucht es für die wenigsten Leute schwierige Trails oder gebaute Trails. Das ist ein sehr kleiner Teil der Menschen, dass ich über Feld- und Waldwege radeln kann, und das dann auch Spaß macht, weil mir selten Steine hinterher geworfen werden oder ich vor lauter Gattern stehe, über die ich tragen muss oder gar nicht durchkomme. Natürlich hilft das, dass das viele Menschen dann auch gerne machen. Und dann ist es auch wurscht, ob das dort, es ist einfach schön, über Feld und Wald zu radeln, auch wenn dann da kein Highlight-Trail ist oder ähnliches.
Ja, okay, ja gut, aber da sprechen ja tendenziell dann auch eure Highlights dafür, wenn es ich sag mal, peripher eher ums Fahrerlebnis geht, sondern eher um dieses Gesamterlebnis und alles, was ich da drumherum erlebe. Ja, das spielt dann sicher mit rein. Was mich tatsächlich noch interessieren würde, hat sich das Tourenverhalten seit Corona verändert? Könnt ihr da was feststellen?
Ja, wir sehen, dass Komoot sehr stark genutzt wird. Wir wachsen im Moment enorm, sowohl was die Nutzung als auch die neuen Nutzer angeht. Das ist auch irgendwo ein Stück verständlich. Meine Freizeitaktivitäten sind doch sehr, sehr stark eingeschränkt. Mhm. Kino, Bar und Café sind jetzt weggefallen. Und was wir sehen, ist, dass mehr Leute, die vielleicht davor in der Gruppe gefahren sind oder einer der Leader war und gesagt hat, wo man am Wochenende wandert, dadurch, dass die Kontaktsperre da ist, sind mehr Leute, die tatsächlich selbst die Tour planen und dann selbst durchführen da. Und denen können wir schon auch sehr, sehr gut helfen, Anführungszeichen von zu Hause, alleine ohne fremde Hilfe draußen unterwegs zu sein. Das ist ziemlich genau das, was wir perfekt lösen und ich jetzt an allen Ecken und Enden brauche. Sehen wir, ob die kürzer oder länger werden, kann ich nicht sagen.
Okay. Okay, das heißt, ihr übernehmt jetzt im Grunde in einem gewissen Maße diese Führungsrolle und diese die Form des Navigators.
Ja, ich meine davor, wenn man sich Wandern anguckt, natürlich waren viele Leute, die sich zu dritt, zu viert, zu fünft irgendwo getroffen haben. Und dann hat nur einer geplant, die anderen vier sind in Anführungszeichen hinterher gedackelt. Jetzt mache ich das selber und kann nur entweder mit meinem Partner oder alleine zum Wandern oder auch zum Fahrradfahren gehen. Also die Gruppenaktivität ist ja so ein Stück weit auch eingeschränkt. Und den Leuten können wir schon sehr, sehr gut helfen. Und umgekehrt halt, dass viele Leute das als dass es überhaupt die einzige Freizeitaktivität draußen aktuell ist oder außerhalb meiner vier Wände ist. Also außer Netflix und Komoot ist mir nicht mehr so viel geblieben.
Okay. Wie geht's dir damit?
Persönlich mit Corona oder mit...
Persönlich, dass nur noch Netflix und Komoot da ist.
Persönlich als Geschäftsführer von Komoot geht es mir dabei sehr gut. Wie geht es mir persönlich mit Corona? Ich habe das Glück, dass ich auf einem Dorf lebe. Unsere Company seit 3 Jahren remote ist. Wir die seit 3 Jahren jetzt auf 65 Leute in der kompletten Remote-Struktur aufgebaut haben. Das heißt, da sieht man, da hat es wenig Einschränkungen. Und ich bin auch davor jemand gewesen, der gern alleine in die Natur geht oder mit der Family. Das heißt, auch dort hat es mich nicht wirklich getroffen. Und das Dorf, wo ich wohne, ist so klein, dass es auch keine Bar gibt, in die ich regelmäßig gegangen bin, die jetzt zu ist. Sodass meine persönlichen Einschränkungen, außer dass alle Kinder jetzt immer zu Hause sind, nahezu null sind. Wobei umgekehrt das natürlich für viele Menschen da draußen eine sehr beschissene Situation ist. Persönlich ist es für mich keine schwierige Situation. Okay. Aber es hängt sehr mit mir persönlich zusammen.
Mit euren Mitarbeitern, mittlerweile über 60, alle arbeiten remote. Und du hast es gerade schon in der Corona-Krise bekommt ihr dadurch ja auch sehr viele unterschiedliche Perspektiven rein. Ist das was bei der Entwicklung des Produktes geholfen hat und auch immer noch weiter hilft, dass ihr diese verschiedenen Perspektiven bekommt, die ja sicherlich anders wären, wenn ihr mit 60 Leuten in Berlin-Mitte irgendwo sitzen würdet und tendenziell alle aus einer ganz ähnlichen Blase kommen würden?
Ja, das hilft in jedem Fall. Also es hilft für die Produktentwicklung. Da ist es auch ein Must, weil man tut sich ja schwer, in den spanischen Markt voranzukommen, wenn man aus der Berliner Blase auf Spanien guckt oder aus der Rennradblase auf Mallorca guckt und glaubt, das ist Spanien. Und also dort hilft es. Es hilft jetzt in der Krise, die unterschiedlichen Perspektiven zu sehen. Aber ich glaube auch, dass das immer im Leben hilft, unterschiedliche Perspektiven zu sehen und kennenzulernen, egal ob man in der Startup-Bubble in Berlin sitzt oder, ich weiß jetzt nicht, in der Volksfest-Bubble in Rosenheim sitzt. Es ist immer gut, viele unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Regionen mit unterschiedlichen Perspektiven auf die Dinge des Lebens sich mal mindestens austauschen zu können. Das hilft, würde ich sagen, immer.
Ja. Das heißt, ihr seid in der aktuellen Situation wahrscheinlich auch zu halbwegs gefragten Experten im Remote-Arbeiten geworden, oder?
Ja, besonders ganz am Anfang, wobei wir so gut wie möglich versucht haben, nicht zum Beratungsunternehmen zu mutieren, was aber eine große Chance gewesen wäre.
Okay.
Weil das ja schon, also man sieht ja schon, also ich glaube, dass Remote für viele Menschen eine sehr valide Perspektive ist. Man muss immer sehr gut unterscheiden zwischen Homeoffice und Remote. Leider werden im Moment die meisten Menschen in Homeoffice gezwungen und gar nicht in Remote-Arbeit. Also ich habe ein Büro, ich arbeite nicht von zu Hause aus. Und das macht schon mal einen großen Unterschied. Da muss man auch in der Diskussion unterscheiden. Aber ich sehe da unendlich, oder ich sehe in Remote-Arbeit grundsätzlich sehr, sehr viele Chancen für viele Probleme, die wir in der Bevölkerung haben. Also wir sagen ja, wir würden gerne CO2 einsparen. Wie spart man am einfachsten CO2 ein, indem nicht alle Leute eine Stunde nach München hinpendeln und eine Stunde zurückpendeln? Mhm. Die sparen dann nicht nur viele Tonnen CO2, die sparen auch viele, viele, viele Stunden Lebenszeit, wo man sich entweder mit anderen Autofahrern ankackt oder mit anderen Pendlern im Zug mittelfreundlich austauscht. Den hohen Druck auf die Urbanisierung verbunden mit der Gentrifizierung dort und den unendlichen Mietpreisen, während man umgekehrt eine Landflucht hat oder eine Überalterung der Bevölkerung auf dem Land. Das sind lauter Themen, wo ich mir denke, hoffentlich verschwinden nicht alle Entwicklungen, die wir jetzt in der Krise nehmen, danach wieder. Ich bin auch ultra glücklich, dass, obwohl fast alles Digitale davor in der Schule Teufelszeug war, meine Tochter jetzt mit ihrer Lehrerin über Teams jeden Tag eine Stunde eine Videokonferenz hat, damit sie vorankommt, wo ich mir denke, das sind die Krise bringt viel Grausames mit sich, die hat aber gerade in der Digitalisierung und in der Weiterentwicklung, ob das jetzt alles positiv ist oder nicht, kann man sich auch fragen, aber auf jeden Fall in vielen Bereichen, wo es positiv ist, riesige Schritte in kürzester Zeit nach vorne gemacht.
Ja, vor allem glaube ich, dass jetzt tatsächlich wahrscheinlich auch viele der digitalen Produkte, die für diese Zusammenarbeit, also für eine Remote-Zusammenarbeit nutzbar sind und gut sind, halt einfach auch nochmal weiterentwickelt werden, weil es einen gewissen Druck darauf gibt und es jetzt halt einfach viel mehr Menschen nutzen als davor.
Ja, auf der einen Seite weiterentwickelt und auf der anderen Seite eine viel höhere Akzeptanz gibt. Mhm. Also ich denke mir, wir in der Company, wir haben einen Remote-Café, das haben wir einfach eingeführt, weil was beim Remote-Arbeiten relativ schnell verloren geht, weil man halt immer nur in Meetings mit den anderen Leuten zu tun hat und nicht sie am Gang trifft, dann ist so dieser persönliche Austausch, dass ich mit dir über das Fahrradfahren, den Hund, die Frau, die Katze spreche, das passiert relativ schnell nicht mehr und darum haben wir so ein Remote-Café zum Beispiel eingeführt. Jedem, dem man das vor einem halben Jahr erzählt hat, hat gesagt, wie bescheuert seid oder die Augen verdreht und dachte sich, was ist denn das für ein bescheuerter Scheiß, wie kommt man auf so eine blöde Idee? Und jetzt ist es für jeden in Anführungszeichen normal, dass er mit Freunden Zoom oder welchem Video auch immer gemeinsam Wein trinkt. Und das sind so Sachen, ist das jetzt alles gut oder schlecht, weiß ich nicht, aber das schafft auf jeden Fall für viele digitale Themen und Möglichkeiten, die sich dazu ergeben, eine höhere Akzeptanz. Oder wenn wir mit Tourismuspartnern und Kunden sprechen, es war in der Vergangenheit schwierig, die vom Telefon wegzubekommen und zu sagen, ja, man kann ja eine Videokonferenz machen, ist nicht unbedingt nötig, dass wir mit dem Auto oder mit dem Flugzeug ins Tirol fahren. Das war sehr schwer bis vor einem halben Jahr. Jetzt hat es wahrscheinlich jeder in jedem Dorf geschafft, Zoom zu installieren und wahrscheinlich wird man sich dadurch sehr viel Mühe und sinnfreies CO2 sparen können. Hoffe ich zumindest.
als unsere Agentur gewachsen ist und da auch schon von Anfang an feststand, dass alle remote arbeiten werden. Und finde ich tatsächlich eine wahnsinnig angenehme und gute Geschichte, um auf dieser zwischenmenschlichen Ebene einfach irgendwie zu kommunizieren und sich zu vernetzen und in Kontakt zu gehen. Also das ist schon
Ja,
schön.
weil sonst verliert man, also wenn man guckt, warum arbeitet man gerne in der Firma, dann ist ein Teil, es macht die Firma geilen Scheiß, mit dem ich mich identifizieren kann. Habe ich selber dort irgendwie einen guten Job, der mich herausfordert und der Spaß macht. Und dann das Dritte, arbeite ich mit netten Kollegen zusammen. Und wenn man halt nur noch in hocheffizienten Meetings sitzt, dann fällt der nette Kollegenteil weg, weil ich mit denen halt nur über den geilen Job und wie ich das Thema voranbringen, spreche, oder eben Fahrradfahren oder Hund, Katze, Frau sind kein Thema. Und das, dann lerne ich den Kollegen auf seiner privaten Seite nicht kennen. Und das ist schon was. Da freue ich mich aber auch wieder drauf, wenn Corona ein Stück weit uns wieder verlässt, dass wir unsere Team-Gatherings wieder machen können. Und da machen wir jetzt das erste Remote eine Woche. Ja, da bin ich schon sehr froh, wenn wir uns wieder in schönen Regionen zum gemeinsamen Fahrradfahren treffen.
Das stimmt allerdings, das geht mir ähnlich, weil ich habe, wir sind gewachsen genau 2 Wochen bevor Corona losging, hatten schon ein Teamtreffen angesetzt und sind seitdem noch nicht dazu gekommen. Und so kennen sich jetzt quasi 3 der 9 Mitarbeiter noch gar nicht untereinander persönlich, sondern wirklich nur über Videocalls, Coffee Calls. Aber in Persona gab es noch keine Treffen. Bin jetzt auch mal gespannt.
Ja, und wie alle wissen, wenn man mal gemeinsam radeln oder wandern war und auch noch gemeinsam gesoffen hat, ist die persönliche Ebene des Austausches doch eine ganz andere als davor.
Das stimmt allerdings. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und deine Zeit.
Ich sag vielen Dank.
Sehr spannender Einblick.